Hallo lieber Wolf.
Stefan, einen wunderschönen guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Einen wunderschönen Samstagmorgen.
Ja. Geht's dir gut?
Sehr, sehr gut. Und ich hoffe, du bist gut ins Wochenende gestartet.
Ja, das bin ich in der Tat. Erwarte auch ein ruhiges Wochenende. Werde zwar auch Sonntag schon wieder abreisen müssen, weil Montagmorgen früher Termin. Aber genau, jetzt ist erstmal Wochenende.
Ich blicke auf ein Düsseldorfer Kirmeswochenende und dem kann ich natürlich mit drei Kindern, kann ich dem nicht ganz entgehen. Mhm. Also so ein bisschen wird uns das dieses Wochenende beschäftigen, aber ich mag auch, passt schon.
Okay, na super, perfekt.
Und es ist ja nicht nur Kirmeswochenende, es ist ja auch ein Wochenende im Juli.
Ja.
Also ja. Zweite Jahreshälfte, die erste Jahreshälfte ist um.
So ist es.
Und vielleicht sprechen wir heute mal so ein bisschen darüber, wie denn das erste Halbjahr 2026 im Retail so gewesen ist.
Ja, das finde ich.
Und wir wollen ja positiv sein.
Ja, also das ist genau mein Punkt gerade. Wir wollen ja, wir haben ja dieses Jahr sozusagen ein Motto. Wir wollen auch auf die positiven Dinge schauen. Und ich glaube, da ist es zumindest etwas durchwachsen, wenn man das möchte. Aber wir können ja Folgendes tun. Wir können ja mal schauen, wie ist es denn so gelaufen? Und ich glaube, wir brauchen ja jetzt kein umfassendes Bild dort zu machen. Ich meine, das haben unsere Zuhörer wahrscheinlich eh einigermaßen vor Augen. Und können ja dann trotzdem schauen, wo erkennt man denn auch eben Dinge, die positiv sind und von denen man vielleicht auch was lernen kann. Und ich glaube, wie ich schon sagte, es ist, glaube ich, durchwachsen. Ne? Es hat ja der stationäre Einzelhandel ist mal wieder geschrumpft im ersten Halbjahr, irgendwie um 4%. Der Onlinehandel ist gewachsen um 4%. Insofern kann man das sagen, auch wenn man jetzt hört, ich war ja auch wieder auf der K5 im Juni, auch dort erlebt man so ein bisschen Aufbruchstimmung, was den Onlinehandel angeht. Aber auch dort, wenn man dann eine Ebene tiefer schaut, dann sieht man ja, dass das Wachstum vor allen Dingen aus den Plattformen kommt und von den Chinesen kommt. Und wenn man so den klassischen Onlinehandel anschaut, sieht es ja auch dort nicht so rosig aus.
Ja, ich glaube auch. Ne? Wenn man so in die einschlägigen Fachmedien guckt, dann werden natürlich viel die großen Negativbeispiele besprochen. Mhm. Galeria ist mal wieder seit Wochen in der Presse und natürlich nicht mit Positivnachrichten. Ich finde auch, dass die jüngsten Nachrichten rund um den anderen großflächigen Händler Peek und Cloppenburg sich nicht so super gut anhören. Ja. Ich weiß noch nicht ganz genau, wo die Reise bei denen hingeht, aber also zunächst hört es sich mal nicht so gut an und all die anderen Beispiele sind ja auch bekannt. Wenn man dann aber sozusagen von der Prosa mal ein Stück weggeht in die reinen Zahlen, dann sieht es eigentlich nicht ganz so schlimm aus. Ne? Du sagst ja selber, der Markt ist überwiegend stabil. Online gewinnt ein bisschen, stationär verliert ein bisschen. Und ich glaube, bei dem herrschenden Konsumklima und den immer noch anhaltenden Unsicherheiten wegen den Kriegen auf der Welt, den Energiepreisexplosionen und so weiter, ist es auch alles sehr nachvollziehbar, dass die Leute nicht rausgehen und mit beiden Händen ihr Geld ausgeben. Aber es ist eben auch wir haben jetzt in der ersten Hälfte 26 nicht gesehen, dass der Markt irgendwie zusammengebrochen ist unter dieser Entwicklung.
Ja, auch dort, ich glaube, muss es differenziert betrachten. Ich kenne schon auch eine Menge Unternehmen, die wirklich ächzen. Und ich glaube, dieses Thema Online, diese Strukturverschiebung, ich glaube, die Online-Marktplätze liegen jetzt auch klar über 50%. Mittlerweile haben die chinesischen Plattformen mehr als 16% Anteil. Also das sieht auf der Oberfläche der Zahlen so aus, das würde ich auch so bestätigen, aber ich glaube, da darunter brodelt schon auch ganz schön.
Und für mich sind es ja immer drei Treiber, die es jetzt auch schon eine Weile gibt. Das ist jetzt auch kein 2026-Phänomen, sondern es ist bestimmt auch schon ein, zwei Jahre länger so. Mhm. Auf Platz 1 sind sehr die asiatischen Very Fast Fashion Plattformen, Shein, Temu, wie sie so heißen, die nehmen substanziell Volumen aus dem Markt. Du hast gerade gesagt, Anteil über 16%. Das wusste ich gar nicht, aber also würde es mich wundern, wenn die in den nächsten Monaten, ein, zwei Jahren auf ein Fünftel, also ungefähr 20% des Marktes kommen, dann würde es mich nicht. Und das ist natürlich Geld, das überall anders fehlt.
Genau.
Das zweite sind die nach wie vor wachsenden, wenn auch langsamer wachsenden, aber nichtsdestotrotz wachsenden Online-Plattformen. Ich glaube nicht alle im gleichen Maße, aber in ihrer Gesamtheit sind halt die Amazons, Zalandos, Ottos, BOLs etc. nach wie vor ein Konstrukt oder ein Konglomerat von Spielern, die weitere Marktanteile an sich nehmen. Und es wird nicht mehr so viel darüber gesprochen, ist nicht mehr ganz so hip und hot topic. Aber natürlich haben die diversen D2C Brands, die in den letzten Jahren aufgekommen sind, auch erheblich Volumen aus dem Markt genommen und das jetzt nicht gestern wieder zurückgegeben. Die wachsen auch nicht mehr in dem Maße, wie das mal gewesen ist, aber die nehmen schon auch nach wie vor Geld vom Tisch. Und das ist alles Geld, das dem klassischen Einzelhandel, egal ob branded oder Multibrand, fehlt. Und dass es darunter brodelt und es immer noch nicht so richtig eine Antwort auf die Frage gibt, wie es da weitergeht, das verstehe ich.
Und ja, also ich kann das nur bestätigen. Ich war jetzt mal wieder auf Shoppingtour, habe mich mal wieder durch die Stadt treiben lassen. Und ich meine, gut, jetzt ist Sale-Phase, aber du siehst eben diesen Unterschied. Ne? Du siehst den, wenn du bei Uniqlo reingehst, kommst du kaum rein. Und das bei Mango war so viel los, dass das Personal wirklich mich nicht mehr nachkam, so diese Sale-Fläche einigermaßen aufzuräumen. Also da lag alles auf dem Boden mittlerweile. Also gut, es war Freitagnachmittag, aber das ist so. Wir wissen auch, dass die ja super Umsätze machen. Aber daneben sind die vielleicht ein paar klassische Händler, wo einfach nichts los ist. Und deswegen, dass die Polarisierung sieht man immer. Und das eben bei der Hitze, die wir auch hatten. Also auch dort, die Frequenz leidet natürlich auch massiv. Und wenn ich auch jetzt die Händler anschaue, es ist gar nicht so dramatisch ein Conversion-Thema beispielsweise. Vielleicht auch sozusagen nicht ein Bon pro Kunde, aber das Thema Frequenz. Also im klassischen Einzelhandel, die Frequenz ist eben auch wahrscheinlich zum Teil mit dem Wetterproblem, die wir haben, dramatisch zurückgegangen. Und dann, wenn dann Frequenz da ist, dann ist es eben genau bei diesen Locations, die ich gerade beschrieben habe. Das ist, glaube ich, das Ergebnis, was wir gerade haben. Und jetzt muss man mal schauen, das war natürlich jetzt auch eine Sondersituation, zumindest das Wetter war eine Sondersituation. Vielleicht entwickelt sich das ja auch wieder ein bisschen positiver, wenn sich das Wetter mal wieder ein bisschen einschwingt. Und da gibt es ja auch unterschiedliche Szenarien. Was ich übrigens interessant fand, es gibt eine Studie der IFH, die haben die Konsumenten nochmal in drei Segmente eingeteilt. Die fand ich eigentlich ganz sympathisch. Und da stand eben, ein Segment war so die gerne Käufer, die einfach dann auch gerne, die gerne unterwegs sind. Dann gibt es eben so die überhaupt ungerne Käufer, also meistens Männer. Und dann gab
ich.
Ja, vielleicht komme ich auch dazu. Und da gibt es noch die, so ein Drittel, der würde gerne kaufen. Eigentlich gerne Käufer haben die genannt. Das fand ich eigentlich ganz sympathisch. Die auch gesagt, naja, eigentlich würde ich ja ganz gerne kaufen, aber es gibt eben Gründe, die mich davon gerade abhalten. Und so wahnsinnig attraktiv ist das Angebot gerade dann vielleicht auch nicht in den Städten. Und vielleicht ist das doch nochmal eine Fragestellung, sind wir eigentlich attraktiv genug oder ist der Einzelhandel attraktiv genug? Weil auch das ist ja die Mitte zwischen den beiden und auch da stellt man ja so ein bisschen fest, dass die Mitte das Problem auch hat. Ne? Also gerade der Niedrigpreisbereich wie immer geht natürlich in diesen Zeiten eben eher steiler und die klassische Mitte verliert ja auch. Ne? Und darüber gibt es eben noch die dann auch bewusst gleich einkaufen und gleich bereit sind, mehr Geld auszugeben.
Ja, sind diese Würde-Gerne-Käufer, ist das wie diese Wechselwähler? Also ist
wahrscheinlich. Ich kenne die Studie, also ich kenne die Unterlagen nicht gut, ich habe sie gesehen, fand die Präsentation klasse und fand diese Struktur irgendwie super. Und ist ja sicherlich auch gut gemacht und dann nicht aus der Luft gegriffen, aber ich kann mir das gut vorstellen, dass es so diese Gruppe gibt und das sind genau vielleicht so die Wechselwähler, genau, die sich erst im letzten Moment entscheiden, ob sie dann kaufen oder nicht kaufen.
Ja, ich glaube, also wir hatten ja in einer früheren Folge schon mal darüber gesprochen, was vermeintliche Erfolgsfaktoren sind. Mhm. Und dass man mal auch dann die Basics in den Griff bekommen muss, dass man effiziente Prozesse hat, um irgendwie gut zu funktionieren. Ich glaube, das gilt alles nach wie vor. Und ich würde, wenn ich auf die aktuelle Non-Food-Handelslandschaft gucke, dann würde ich vielleicht noch einen Punkt hinzufügen. Mein Gefühl sagt mir, das wird mir jetzt keine Freunde machen, aber ich würde es trotzdem mal sagen, wenn ich so durch die Städte schlender, dann finde ich ganz viel auch ganz unfassbar langweilig.
Das ist, glaube ich, der Punkt.
Jetzt sprichst du mit jemandem, der eh nicht so ganz so gerne einkaufen geht.
Ja.
Das ist okay. Aber ja, ich verstehe, warum der ein oder andere Spieler, der gut funktioniert, auch deshalb gut funktioniert, weil mich nicht gähnende Langeweile befällt, sobald ich den Store betrete. Ja. Gerade bei den, ich sag mal, eher etablierten deutschen Fashion-Marken, da muss ich schon auch gucken, dass ich dann nicht einschlafe. Also sowohl im Store-Design, in der Darstellung, in der Ansprache. Also manchmal, also ich verstehe schon nicht, warum manchmal einfach schlicht irgendwie gar keine Beschallung im Store ist und so weiter und so fort. Also will ich auch nicht reingehen und will ich auch nichts mit zu tun haben. Macht mich depressiv.
Super, und das ist genau auch die Antwort der würde eigentlich gerne kaufen. Die sagen zu einem Großteil, es spricht mich einfach nicht an, ich bin ein bisschen gelangweilt. Und das ist das, was du auch gerade sagst. Und da liegt sicher eine große Chance, ne? Also da anzusetzen.
Ja, ich habe vor einer Zeit, ist schon eine Weile her, können es gar nicht genau beziffern, aber also ist schon eine Weile her, gab es einen Artikel auf Spiegel, bin mir, auch da bin ich, aber irgendwo vor einer nicht näher definierten Zeit gab es in einem nicht näher definierten Medium einen
Medium,
Artikel,
genau. Okay.
der da sagte, warum riechen wir eigentlich seit neuestem alle gleich? Und er beschäftigte sich damit, dass es in der Parfümerie einen Trend gibt, dass alles so ein bisschen in die gleichen Duftnuancen geht.
Ach, wirklich?
Und alles so ein bisschen ähnlich riecht. Und dass das ja irgendwie jetzt nicht dazu führt, dass es spannend wird, in eine Parfümerie zu gehen.
Ja.
Und wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich das, wenn ich mir andere Branchen so anschaue, dann finde ich, dass das auch bei den Accessoires so ist, ne? Also da ist jetzt nichts, wo ich denke, guck mal, das ist ja spannend, das ist ja ganz neu. Ja, oder wenn ich irgendwie in eine meiner Lieblingsbranchen, wenn ich in die Uhrenbranche gucke,
Ja.
dann versuchen dann alle so auszusehen wie Rolex und Audemars.
Ja.
Was jetzt nicht dazu führt, dass ich das besonders spannend finde. Und wenn ich halt in einen Fashion Store gehe, oder ich sage jetzt mal ganz altbacken, wenn ich in einen Klamottenladen gehe,
Ja.
dann denke ich so, ja, das habe ich aber ja gerade schon in drei anderen Läden gesehen.
Ja.
Finde ich nicht spannend.
Ja.
Also ich finde, neben den prozessualen, kommerziellen Basics und so weiter, ist es auch vielfach schlicht langweilig geworden. Und wenn ich mir die angucke, die einigermaßen gut funktionieren, dann schaffen die es zumindest immer noch mal einen Akzent dahingehend zu setzen, dass ich denke, ah, guck, ja, das finde ich, das kann ich mir vorstellen, dass ich dafür dahin gehe, das finde ich ganz interessant.
Ja, eindeutig. Also das Thema Innovation, Produktinnovation ist sicherlich ein wichtiges Thema, was eben an diesem Thema auch arbeiten kann, ohne Frage. Das glaube ich auch.
Und würdest du sagen, dass wenn du dann in den stationären Handel guckst, dass dann die Produkt, ich weiß noch nicht mal, ob es Produktinnovation sein muss. Manchmal scheint mir, reicht schon, wenn es eine Ecke anders ist.
Genau.
Also das muss nicht mal keine besondere Innovationshöhe haben. Ich würde jetzt auch nicht ganz genau wissen, wo die Innovation in einem T-Shirt liegt. Aber also die Positivbeispiele, du nennst, ich habe dich gerade schon Mango sagen hören, ich habe dich Uniqlo sagen hören. Ich glaube, ne, wenn wir nochmal die Köpfe zusammenstecken, kommen auch alle nochmal irgendwie auf Zara und dann vielleicht noch auf ein, zwei andere. Das sind ja nie deutsche Spieler.
Ja, die Spanier machen das sicherlich eher gut. Aber es gibt natürlich auch ein paar coole deutsche Spieler, also handverlesen,
Los,
aber
rette die Welt. Jetzt bin ich gespannt.
ja, ich meine, gerade wieder in der Presse New Yorker, zwar keinen deutschen Namen, aber hochdeutsches Unternehmen,
Absolut. Aus einer sehr deutschen Stadt.
unser wirklich Branchenprimus und macht eben auch was anders als alle anderen, weil er eben keinen Online-Shop hat und sich alle darüber wundern und nach, aber mittlerweile auch verstehen, der CEO, der Johannes Kauck, der hat ja irgendwo auch mal gesagt, Online-Wachstum ist teuer erkauft, wenn man sieht, wenn man mal ganz sauber rechnet und er wirklich einen Fokus woanders setzt. Und ich glaube, das ist das Thema Fokus ist eben so relevant und so wichtig und damit auch sehr erfolgreich sein kann. Und deswegen, ich finde, es gibt ja durchaus auch Beispiele, die das gut machen. Und klar, die Spanier mit der Inditex-Gruppe, ja, und auch Mango, ist klar. Also das ist natürlich auch eine Kombination von Produkt, Innovation, Schnelligkeit, auf den Markt reagieren, das wirklich durchperfektioniert und damit eben auch erfolgreich. Deswegen, ich meine, wir jetzt nicht mal Fashion, aber ich meine, wir haben ja auch schon mal über Bergfreunde hier gesprochen, die einfach super unterwegs sind. Wir gehören zwar jetzt eben Decathlon, aber trotzdem, die machen es ja richtig gut. Und deswegen finde man findet ja nach wie vor überall Beispiele und diese treffen dann auf die, ich würde ja gerne kaufen, Menschen. Und dass wir keinen Bedarf mehr haben, ist, glaube ich, klar. Aber Lust am Einkaufen haben dann vielleicht doch eine ganze Menge Menschen. Wenn man uns beide mal ausnimmt als kaufen ungern, dann gibt es ja doch die Kauf gerne und würde gerne kaufen. Und die kann man offensichtlich mit den richtigen Konzepten dann doch noch irgendwie kriegen.
Okay, was raten wir denn dann den übrigen, die dort mit den Schwierigkeiten kämpfen? Ist es im Wesentlichen, sind es die Hinweise aus unserer vorvorvorletzten Folge plus Mut zur Produktinnovation? Ich stolper immer noch über das Wort Innovation an der Stelle, aber ich nenne es jetzt mal trotzdem.
Ich weiß, was du meinst. Ich meine, auch eine neue Hosensilhouette oder weiß ich, das kann ja auch neu wirken, ohne jetzt von einer kompletten Innovation sprechen. Aber trotzdem, es muss halt ja schon ein bisschen anders aussehen und es muss mich ansprechen im Sinne von, ach, habe ich so jetzt noch nicht gesehen, ne? Oder lange nicht mehr gesehen und habe ich jetzt die Lust drauf.
Dann ist es vielleicht Mut, sich aus der grauen Masse mit alternativen Design und Farbideen abzuheben?
Ich finde das total gut, wie du das sagst. Ich glaube, wir könnten das Thema Mut noch ein bisschen breiter fassen. Also bei New Yorker ist es ja vielleicht Mut aus der Masse der ich muss Omnichannel werden und alles vernetzen, auszubrechen und sagen, ich mache das eben genau nicht, beispielsweise. Dass man Mut hat, vielleicht international zu investieren und zu sagen, wenn es in Deutschland gerade schwierig ist, siehe Birkenstock und andere, die einfach gerade eher international erfolgreich sind. Ja, sicherlich Mut zum Thema Produktentwicklung. Mut vielleicht auch das Geschäftsmodell so fein zu verändern oder zumindest die Supply Chain, dass ich viel schneller jetzt agiere. Mut, das Thema KI einzusetzen, um damit vielleicht anders zu agieren. Also ich glaube, dieses Thema Mut, was du angesprochen hast, finde ich eigentlich ziemlich gut, weil wenn es so ist, dass gerade diese Mitte leidet, wo alles so halb okay ist, man trifft auf einen halb okay Kunden, der nur halb kaufen möchte und trifft dann auf ein halb gutes Sortiment mit halb guten Emotionen, dann passiert eben auch nichts. Und ich glaube, ausbrechen kann man dann vielleicht nur, wenn man ja mehr Fokus schafft und vielleicht mutig ist, bestimmte Dinge jetzt auf den Weg zu bringen.
Hervorragend. Das ist, finde ich, ein super Schlusswort für unsere Folge. Ich glaube, wir können auf der einen Seite sagen, der Markt ist aus all den bekannten Gründen nicht einfacher geworden, aber er ist eben auch nicht kollabiert. Genau. Es ist eher eine Verschiebung sowohl in die oberen, unteren Preissegmente, die Mitte verliert, nicht ganz neu, aber das passiert halt weiterhin, Verschiebung hin zu bestimmten Formaten. Asiatische Very Fast Fashion Onliner und die großen Online-Marktplätze gewinnen. Aber es gibt schon auch noch Beispiele aus dem breiten Unterbau, die gut funktionieren und die machen in ihren Basics vieles richtig. Die haben ihre Prozesse im Griff, die haben einfach die Grundidee ihres Geschäfts im Griff und sind gleichzeitig mutig darin, die Dinge etwas anders zu machen als alle anderen, um sich abzuheben und dadurch auch gesehen zu werden.
Und ich glaube, man kann wirklich das immer Mut, du hast mich jetzt echt inspiriert, noch wirklich weit fassen. Auch Mut, mit ganz anderen Strukturen, Kostenstrukturen zu arbeiten. Mut, wirklich Dinge rauszunehmen und wie ich eben schon gesagt hatte, das Thema KI auf eine ganz andere Art und Weise einzusetzen.
Vielleicht ist das auch eine Analogie zur allgemeinen Aufmerksamkeitsökonomie. Mhm. Ne? Also vielleicht greifen die Mechanismen der gesamtgesellschaftlichen Aufmerksamkeitsökonomie, wie wir sie so in den Medien und so weiter sehen, auch im Handel. Mhm. Ich muss halt irgendetwas tun, um Aufmerksamkeit zu generieren. Ja. Einfach nur da zu sein und die gleichen Leute zeigen die gleichen Klamotten wie immer.
Ja.
Das ist halt, das kreiert nicht ausreichend Aufmerksamkeit und damit werde ich diese, ich würde ja gerne einkaufen, Menschen, nicht dazu bringen, das bei mir zu tun.
Mhm. Ja. Und auch dort, ne? Das wird ja alles austauschbar und Aufmerksamkeit ist die neue Knappheit. Und vielleicht kann man auch ein bisschen was von den sozialen Medien ableiten. Ich habe gerade was darüber gelesen, dass dein Gehirn ja irgendwie versucht, immer einen Ausgleich zu schaffen. Das heißt, wenn du zugeballert wirst mit Informationen und Schnelligkeit und leicht zu verdauende Kost, dann baut das System aber in Summe ab, weil jedes, was du dann anschließend liest, ein Buch, total langweilig dagegenüber wirkt. Ja, weil dein Gehirn einfach keinen Bock jetzt hat und in Summe einfach ausgeglichen sein möchte. Und das heißt, ein Buch lesen wird dann echte Arbeit. Und das führt ja dazu, dass irgendwie Menschen sich immer weniger konzentrieren können und ein ganzes Buch irgendwie lesen können. Und vielleicht ist das hier auch so. Wenn du auf der einen Seite so zugeballert wirst mit den Themen und Schicken und so weiter und Glücksrad und was es alles gibt, dann wird plötzlich sehr guter gemachter Einzelhandel, solide, gut, aber eben nicht besonders, plötzlich langweilig und spricht keinen mehr an. Und deswegen ist das Thema Kampf um die Aufmerksamkeit wahrscheinlich genau der springende Punkt. Und dafür muss man, glaube ich, ganz schön mutig sein, damit man da hinkommt.
Ja, Auch ein gutes Schlusswort. Ich hatte ja schon vor 3 Minuten von einem guten Schlusswort gesprochen. Jetzt haben wir noch ein gutes Schlusswort.
Ja, ich wollte einfach noch nicht gehen und du hast mich jetzt irgendwie inspiriert. Also, die zweite Hälfte gehört den Mutigen, oder?
Hervorragend. Das nehmen wir nochmal wieder auf.
Ja, perfekt. Alles klar. Stefan, hab ein schönes Wochenende.
Das wünsche ich dir auch, Wolfgang. Bis ganz bald.
Bis bald. Ciao.
Ciao.
Wenn ihr jetzt auch das Gefühl habt, dass die zweite Jahreshälfte den Mutigen gehört, dann zeigt mal Mut und folgt uns auf den gängigen Podcast-Plattformen. Kostet nichts, ist definitiv nicht langweilig und bringt regelmäßig frische Perspektiven auf den Handel direkt auf eure Ohren. Und ein Like, das wäre natürlich auch keine schlechte Idee.